Heiliger Vater, Eure Heiligkeit, Papa, Stellvertreter Jesu auf Erden, Bischof von Rom, Oberster Pontifex, das sind nur einige Titel für den Papst. Aber welcher gilt denn und welcher Titel ist denn überhaupt der wichtigste? Gibt es sowas wie einen wichtigsten Titel? Ulrich Nersinger ist Vatikanexperte. Der unbekannte Vatikan, so heißt sein Buch, das er über den Vatikanstaat und den Papst geschrieben hat. Herr Nersinger, welcher Titel ist denn nun der richtige für den Papst?
Das lässt sich eigentlich gar nicht sagen. Das hängt von der Gelegenheit ab, das hängt von der Zeit ab, das hängt auch vom Papst ab, von den Umständen ab. Also ich denke, da haben wir ein sehr breites Spektrum. Man wird natürlich den Papst bei einer großen Feier, offiziellen Feier, wird ja anders angeredet werden, als wenn man also in einer persönlichen Beziehung zu ihm kommt. Oder man wird auch, wenn man verdeutlichen will, in welcher Funktion jetzt der Papst spricht oder in welcher Funktion er handelt oder welche Intention er hier stärker betont haben will, wird man eben solche, den einen oder den anderen Titel erwähnen.
Dann bereiten Sie uns doch mal vor. Papst Franziskus ist ja dafür bekannt, dass er das Protokoll gern unterbricht, auch mal, wenn die Autokarawane fährt, das Auto Halt machen lässt, aussteigt und die Leute, die jubelnden Leute am Wegesrand begrüßt, ihnen Hallo sagt. Wenn mir das passieren sollte, wie rede ich dann den Papst an?
Ja, ich glaube, das ist auch dann wieder situationsbedingt. Ich selber war vor 4-5 Wochen in Rom und stand also auch dann also ziemlich in der Nähe des Papstes. Ich durfte ihm eines meiner Bücher überreichen. Und ich habe natürlich rechts und links standen natürlich auch Leute, die mit dem Papst reden konnten. Und dann hört man unterschiedlich die verschiedenen Titulierungen. Meistens war es dann also Heiliger Vater, Santo Padre. Und ich denke, das ist so der Titel, der momentan am meisten verwendet wird. Es ist auch sehr schön, also der Bezug, Vaterbezug kommt da sehr stark zum Tragen.
Sie haben Santo Padre dann auch gesagt, zum Heiligen Vater, zum Papst.
Ja, ich glaube, das haben die Päpste auch und auch die Menschen früher so verstanden. Da ist also die Stellvertreterfunktion des Papstes, kommt da also auch sehr stark zum Ausdruck.
Das ist ja ein interessanter Aspekt. Johannes Paul II. Hat in Erinnerung an seine Vorgänger gesagt, im Papst war den Menschen ein Vater sichtbar geworden, der alle irgendwie untereinander verband. Sie zitieren Johannes Paul II. Auch in ihrem Buch. Für den es ja auch undenkbar gewesen wäre, trotz schwerer Krankheit zurückzutreten. Der Papst als Vater verlässt seine katholische Weltfamilie nicht. Papst Benedikt hat das aber getan. Kann man da nicht die vielen Menschen verstehen, die sich mit diesem Schritt von Benedikt sehr schwer getan haben? Ein Vater verlässt doch seine Familie nicht.
Ich glaube schon, dass da ein Problem entsteht für viele Leute. Das ist schwierig auch herüberzubringen, warum Benedikt das gemacht hat. Das ist eine Entscheidung, die Benedikt der 16. getroffen hat. Der muss man mit Respekt begegnen. Man muss sie nicht unbedingt teilen. Man kann anderer Meinung sein. Aber ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass dann natürlich derjenige, der das vollzieht, andere Schwerpunkte setzt.
Aber als Vatikanexperte, was würden Sie denn sagen? Das hat es in der Geschichte des Vatikans, das hat es einmal gewesen. Da waren die Umstände aber denkbar anders. Das kann man nicht so vergleichen. Sonst hat es das noch nie gegeben. Ist das denn rechtens?
Es ist vollkommen rechtens. Jeder Papst kann frei entscheiden, was er tut. Aber man muss versuchen, es verständlich zu machen.
Herr Nersinger, da muss ich aber doch widersprechen. Jeder Papst kann nicht frei entscheiden, was er tut. Der Papst könnte doch nicht sagen, jetzt heirate ich mal eine Frau und bekomme Kinder. Also das ist doch absurd. Das kann doch nicht jeder Papst machen.
Der Papst hat in einem gewissen Maße hat er ein hohes Potenzial von Möglichkeiten. Es gibt Sachen, die nicht durch den Glauben gebunden sind, die also nicht dogmatisch gebunden sind. Alles das, was kirchenrechtlich sich zeigt, da kann er von dispensieren. Also er könnte theoretisch, um mal jetzt bei diesem doch unwahrscheinlichen Beispiel zu bleiben, er könnte sagen, ich schaffe morgen den Zölibat ab. Ich heirate, das wäre technisch zumindest möglich, er wird es nicht tun, aber alles, was die Disziplin oder was das Kirchenrecht, was das veränderliche Kirchenrecht betrifft, hat der Papst eine sehr große Möglichkeit. Er könnte zum Beispiel auch, was viele auch für wahrscheinlich unwahrscheinlich halten, aber was technisch möglich wäre, er könnte zum Beispiel sagen, ich bestimme meinen Nachfolger, auch das ist möglich. Also da ist dem Papst sehr viel Entscheidungsfreiheit gegeben.
Aber doch ist er einer gewissen Tradition gegenüber verantwortlich verbunden. Franziskus kommt in Ihrem Buch natürlich vor. Der Papst, der sich ganz persönlich den Armen besonders zuwendet, das erscheint bei Franziskus viel neu. In Ihrem Buch beschreiben Sie aber, dass das alles gar nicht so neu ist, oder?
Nein, also wenn wir gerade den Fokus richten auf die Armenfürsorge, dann ist das eigentlich eine uralte Sache, die bis in die Apostelgeschichte zurückgeht, bis aufs Evangelium zurückgeht und die von der Kirche auch immer gehalten worden ist. Nur eben, so wie es auch dann die Zeiten erfordern, mal mehr betont, mal weniger betont. Auch dann vom Papst sehr abhängig. Manche Päpste betonen es sehr stark, andere weniger. Und wir haben jetzt einen Papst, der es sehr stark betont und es sehr persönlich nimmt, und zwar persönlich in jeder Richtung. Und also auch dann sagt, wir müssen das also wirklich jetzt auch den Leuten zeigen. Also das Almosenamt gab es immer. Und dass es eine Bedeutung hatte, zeigt sich auch, dass bei den großen Feiern und Liturgien begleitete der Almosenmeister immer den Papst. Das war aus der alten Zeit, wo man also sich jederzeit an den Almosenmeister wenden konnte und der dann auch meistens an eine gut vollgepackte Börse bei sich hatte und sogar also wirklich vor Ort dann agieren konnte. Und so, und das hat also doch jetzt Franziskus wieder stärker betont.
Sie haben es bereits erzählt, Sie hatten die Gelegenheit, den Papst zu treffen, ihm das Buch, Ihr Buch persönlich zu geben, auch einige Sätze mit ihm zu sprechen. Wie war das da? War das eine beeindruckende Begegnung? Wie haben Sie den Papst Franziskus da erlebt?
Also ich habe ihn sehr, wie soll man es formulieren, sehr privat, sehr persönlich erlebt. Also ich kann das kurz schildern. Ich habe ihm versucht, mein Buch auf Italienisch vorzustellen und nahm es dann in die Hand und las dann den Titel auf Deutsch und gab es dann weiter mit dem deutschen Kommentar, wird gelesen, was ich also nie erwartet hätte. Und wir haben dann noch etwas geplaudert und ich habe dann auch noch um das Gebet für meine Mutter, die momentan etwas gesundheitliche Probleme hat, habe ich gebeten. Und er hat dann direkt nach dem Vornamen meiner Mutter gefragt. Er hat sich dann mit mir darüber unterhalten. Er hat mir dann einen zweiten Rosenkranz geben lassen. Also das empfand ich als sehr, sehr persönliches, sehr privates, fast intimes Gespräch. Und ich habe natürlich beobachtet, dass das rechts und links genauso geschah. Und man spürt ja, ob es ernst gemeint ist oder nicht. Und ich hatte also schon den Eindruck, dass sich der Papst dann also in den Minuten, in denen er mit jemandem sprach, sich ganz auf die eigene Person konzentrierte. Das hat es früher auch schon gegeben, aber das ist früher halt nicht so rübergekommen. Aber das gab es auch, wir kennen das aus Zeiten von Pius dem 11., von Pius dem 12. Es hängt natürlich auch immer etwas mit von der Persönlichkeit des Papstes ab. Es gibt Päpste, die haben natürlich eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur, die genauso freundlich sind, es aber dann nicht so zeigen können.
Also Papst Franziskus ist vom Blut her ein großer Seelsorger einfach.
Ja, das kann man sagen.
Der unbekannte Vatikan, so heißt das Buch, das der Vatikanexperte Ulrich Nersinger über den Papst und den Vatikan geschrieben hat. Über den Vatikan, da wird auch oft reißerisch und lauttönend geschrieben. Da ist von den geheimen Archiven die Rede, von Verschwörungen, dem Mord an Johannes Paul I. durch die verbrecherischen Seilschaften der von der Mafia gesteuerten Vatikanbank. All das sind solche Gerüchte von Sexskandalen im Vatikan und Ähnliches. Ob an diesen Überschriften etwas dran ist, das wird uns Ulrich Nersinger gleich nach den Domradio-Nachrichten verraten.